Der will nicht nur spielen. Der Hunde-Podcast mit
Sarah Novak
und Mike Kleiss.
Während wir uns so mühsam aus dem Influenza, Schlechtwetter, hier kommt der Frühling, Gefühl raus, manövrieren. Bin mal gespannt, wie es euch da draußen geht. Ihr könnt uns auch gerne mal schreiben über Der will nicht nur spielen bei Insta zum Beispiel oder folgt uns dort einfach. Wir nehmen da auch immer wieder Stimmungen auf und Themen auf. Und wenn ihr Tipps habt, wie man jetzt langsam in den Frühling reinkommt und was man alles für Hunde braucht, dann sagt uns gerne mal Bescheid. Hi Sarah.
Guten Morgen Mike.
Guten Morgen. Und wir haben vor allen Dingen auch festgestellt, bei dir ist es im Algorithmus so, bei mir auch. Und wahrscheinlich, wenn man selbst aus den Algorithmen mal alles rausschmeißt, ist es immer noch so, dass wahnsinnig viele Aufrufe im Moment stattfinden, dass Organisationen, Tierschutzorganisationen, gerade bei Hunden, jetzt auch gezielt aufrufen, nochmal zu spenden. Mhm. Und uns ist aufgefallen, dass es immer noch so ist, dass es vieles gibt, was recht intransparent ist und wo man sich so fragt, ja, eigentlich grundsätzlich hätte ich da Bock drauf. Jetzt ist der Winter vorbei, ist auch logisch, dass dann vielleicht einfach auch die Ressourcen langsam knapp werden. Aber wie kriege ich denn da irgendwie eine Idee, wie ich mich orientieren kann? Was gibt's denn für Leitplanken? Was ist gut? Was ist vielleicht, muss man vielleicht ein bisschen aufpassen. Wir wollen euch noch einen kleinen Überblick geben, wie man da vielleicht besser durch den Dschungel durchkommt, was Social Media angeht oder aber auch sonst Medien, die natürlich auch gespickt sind von Aufrufen. Das wird eine spannende Folge. Wir haben da schon mal eine Ansätze drüber gesprochen. Mhm. Tierschutz begleitet uns eigentlich immer wieder. Wie soll es auch anders sein, wenn wir selber da irgendwie mitmengen und Hunde aus dem Tierschutz haben? Genau, aber erzähl uns doch mal ein wenig über deinen Hundemoment der Woche.
Ja, mein Hundemoment der Woche fand statt, dieses Mal nicht mit meinen Hunden und auch nicht in Deutschland, sondern am letzten Wochenende in Sizilien.
Huch, stimmt.
Ja,
du warst ja im Trip.
Genau, ich habe einen Trip nach Sizilien gemacht. Ich sag's jetzt mal, wie es ist. Ich mache jedes Jahr einen Trip mit meiner besten Freundin, mit die ich sonst nämlich einfach gar nie wiedersehen würde. Und dann sperren wir uns einfach 3 Tage irgendwo in ein anderes Land. oder irgendwie weit weg von zu Hause und haben einfach 2-3 Tage miteinander. Und wir waren jetzt diesmal eben in Sizilien, das war ein lang ersehntes Ziel und wollten da mal schauen, was da so los ist. Und wenn man jetzt mal davon absieht, dass mich das mega gestresst hat, dass überall Pferdekutschen waren und ich gedacht habe, Alter, was ist hier eigentlich kaputt? Warum fahren denn hier immer noch so viele Kutschen mit so völlig verwahrlosten Pferden? Aushalten, wegatmen. Ansonsten muss ich sagen, bin ich doch tatsächlich sehr erschrocken darüber, wie dort der Zustand dieser Insel ist. Also die versinken ja völlig im Müll. Das ist schon krass. Aber das war ja natürlich nicht mein Hundemoment der Woche. Mein Hundemoment der Woche war, dass ich am zweiten oder dritten Tag dort irgendwann mal so in meine Jackentasche greife, mir die Kotbeutel so rausziehe. Und das war völlig absurd, weil wir sind 2 Tage komplett durch Kacker durchgelaufen, weil es ist nicht dran zu denken, dass da irgendeiner einen Haufen aufhebt. Krass. Die ganzen Straßen sind gepflastert mit Hundekot und Katzenkot und Urin und es stinkt wie die Hölle. Und du läufst echt so ein richtiger Spießrutenlauf um die Hundehaufen rum. Die halten richtig viele Hunde da. Das fand ich total interessant. Also zum Beispiel war ich war schon mal auf Sardinien und da ist mir das gar nicht aufgefallen. Aber jetzt, als wir auf Sizilien waren, ist mir aufgefallen, die haben echt viele Hunde. Also du siehst überall Hunde. Mhm. Und was ich super geil fand, das waren ein paar Rassehunde dabei, aber größtenteils waren das offensichtlich so richtige Promenadenmischungen. Das fand ich total sympathisch. Und was natürlich nicht so sympathisch war, war, dass die halt das Kacker nicht aufheben, was irgendwie auch Sinn macht, wenn du komplett im Müll versinkst, dann noch den Kot aufzuheben. Aber trotzdem ist was anderes, wenn du auf eine alte Tüte drauf trittst oder in einen Hundehaufen rein. Also, auf jeden Fall fand ich diesen Moment so interessant, weil ich habe die Hunde natürlich wie immer super krass vermisst und ziehe dann diese Kotbeutel raus und dachte so, ja, ist ja egal, wo auf der Welt ich bin, ne, das Teil, das ziehe ich mir einfach immer aus der Tasche, das ist immer dabei und ich habe immer meine Hunde quasi in der Jackentasche mit in Form von Kotbeutel.
Nicht zu fassen.
Doch, doch. Und dann hatte ich die noch im Rucksack und im Kopf. Also egal, wo ich hingriff, ich hatte immer irgendwo so einen Beutel. Und das war schon, das war so, wo ich gedacht habe, ja, das ist typisch Hundehalter. Und ich glaube, da geht's halt echt vielen Leuten so. Die fahren dann, weiß ich nicht, 10.000 Kilometer von zu Hause weg und ziehen Kotbeutel aus der Tasche.
Wahnsinn. Also ich habe das immer in der Wäsche leider.
Ja, ich auch ständig, ne, Waschmaschinen. Und ich habe diese Bio-Dinger, die sich auf, also diese biologischen Kotbeutel.
Dann wird's kleinteilig.
Nee, das nicht. So schnell zersetzen sie sich wohl nicht, aber die sehen, also die werden dann ganz komisch, die pappen so zusammen halt. Ich vermute, dass das irgend so ein Mais-Algenkram ist oder so.
Kotbeutel-Matsche.
Ja, genau. Auch immer gut. Taschentücher sind ja richtig schlimm in der Waschmaschine. Da habe ich lieber einen Kotbeutel drin.
So, guck mal, ich habe gedacht, du hättest jetzt einfach ein Aperolchen nach dem nächsten getrunken und wärst gut erholt zurückgekommen und da erzählst du uns von Kackbeuteln und von Müll.
Nee, also ich würde lügen, wenn ich sagen würde, es hat kein Aperol gegeben. Ich trinke ja eigentlich keinen Alkohol, aber das muss also in Italien ein Aperol mindestens zum Anstoßen, das muss schon sein. Es gab sau viele Oliven, Mozzarella, Pizza, Gelati und ein Aperol. Und Kotbeutel und ganz viel Müll.
Das, du hast ein Leben.
Ich sag dir, die Italiener, ich finde diese Menschen so toll, ne? Die haben eine Stimmung da. Die sind so gut drauf, die sind ewig am Lachen und am Tanzen. Und wenn die irgendwie miteinander sauer sind, dann machen sie die Finger hoch, die Hand hoch, dann fangen die an, ganz schlimm zu gestikulieren und schreien sich an und dann lachen sie wieder und klopfen sich ab und alles ist wieder in Ordnung. Die sind da so entspannt.
Was für ein Volk.
Ja, total sympathisch. Mag ich voll. Ich liebe Italiener. Ich finde die super. Das ist voll die gute Atmo immer da.
Total.
Bei dir? Cool.
Bei mir war krass. Ich hatte irgendwie, Bellas Mama hatte Geburtstag. Und da kam dann auch, also es wurde ein kleines Event organisiert, weil der Papa, also der Besitzer von der Mama, also von Solberg, ist ja Rattenfänger. Und dann hat er sich etwas Besonderes ausgedacht für Solberg. Er ist nämlich mit ihr arbeiten gegangen und hat aus Überraschung einige ihrer Kinder mitgenommen. So sollte es also ein Arbeitsrattensuchen-Event geben.
Event.
Für die Mama, das hat man auch gemacht. Und ist auf eine kleine Insel gefahren. Das heißt also, man muss sich vorstellen, Solveig und ein paar Geschwister, ein paar Kinder und der Rattenmensch. in einem kleinen Bötchen und haben rübergemacht auf eine kleine Insel, wo es relativ viele Ratten gibt. Und da ist auch der Rattenmensch hingerufen worden. Und dann sind die ausgeschwärmt und haben eine Party gefeiert. Das Ding war aber, ich habe mir dann berichten lassen, dass Bella raus war aus dem Spiel.
Weiß
Bella
warum.
Bella hat ihren Platz nicht gefunden in diesem Rudel. Sie war irgendwie so sehr schüchtern und sie war sehr möchte ja, nicht. Ich
ihr seid mir hier alle viel zu anstrengend. Ihr seid ja alle wie ich.
Ja, ihr seht aus wie ich, ihr riecht wie ich. Ich komme gar nicht klar. Sie kam gar nicht klar und saß einfach und hat sich das angeguckt. Und ich hätte safe damit gerechnet, dass die Erste, die da irgendwie so, yippie-yay, wo sind sie? Attacke! Dass das sicher Bella sein würde. Dem war überhaupt nicht so. Und mir wurde der Hund dann zurückgebracht nach dem Motto, vielleicht ist es besser, sie ist hier. Und macht ihren Job hier. Und den macht sie ja auch mit großer Freude. Aber in diesem Rattenhunde-Rudel, das war ihr alles viel zu aggressiv und viel zu laut und viel zu, ja.
Vielleicht hat Bella ja auch einfach gesagt, du, ich arbeite ja nicht hier für jedermann. Ich arbeite doch nicht hier einfach so für Ume, für jedermann. Das mache ich gar nicht. Was glaubt ihr eigentlich, mit wem ihr es hier zu tun habt? Ich bin die Rattenqueen.
Das kann sein, dass sie so gedacht hat. Es kann aber auch sein. Es kann auch sein, dass sie ihre Rolle einfach weiter spielt. Also nämlich, sie war ja halt einfach auch das schwächste Glied in der Kette, in diesem Wurf zumindest. Und hat, brauchte immer eine Sonderbehandlung. Also es ist jetzt sehr viel Psychologie dabei, aber es könnte auch gut sein, dass es einfach so weiter so ist, dass sie jetzt irgendwie keine Draufgängerin ist, die in dem, zumindest in diesem Rudel von Brothers and Sisters, diese Rolle spielt, sondern einfach dann sagt so, ja, komm, mach dir doch einfach mal, ich guck mir das dann mal an.
Naja, sie umgibt sich ja auch jetzt bei euch mit eher ruhig souveränen Hunden als mit aufgekratzten, durchgeknallten Terrier-Typen. Mhm. Na, also sie ist ja eigentlich der durchgeknallte Teil bei euch. Also sie ist ja bei euch das Durchgeknallteste, könnte man sagen. Mhm. Und ich kann mir wirklich vorstellen, dass sie dahin gekommen ist und gedacht hat, boah, was ist mit euch allen hier los? Das stresst mich hier komplett. Mhm. Ich kann mit eurem komischen Craziness kann ich nicht umgehen. Kann ja sein.
Kann sehr gut sein, weil sie hier natürlich, genauso wie du sagst, den Ton angibt. Es auch gewohnt ist und keiner ist so laut wie sie. Keiner ist so frech wie sie. Keiner ist so abgefahren wie sie. Und dann hat sie dann welche, die noch einen Ticken drüber sind.
Findet die voll so, krass wahrscheinlich, ne?
Ja, vorstellt. Hä? Nehmt mal eure Ritalin. So, ja. Ja, also es war auf jeden Fall eine neue Erkenntnis. Ich hätte Geld drauf gewettet, dass das so nie passieren würde. Und ich bin froh, dass ich es nicht gemacht hätte. Die Wette hätte ich dir gnadenlos verloren. Und aber es ist auch so, der Rattenmensch kam dann zurück. Der Papa. Und der sagte dann, sie ist trotzdem die Beste. Ich hätte sie liebend gerne behalten, weil sie einfach zum Kuscheln und zum Liebhaben und zum Körperbau, zum professionellen Arbeiten vielleicht bei euch, aber nicht im größeren Stil. Das ist nicht ihre Welt. Und da war ich dann auch wieder ganz glücklich, dass ich die Kuschelversion des schwedisch-dänischen Hofhunds abgekriegt habe. Völlig in Ordnung mit mir.
Ja, muss man ja auch mal so stehen lassen. Und sie ist ja trotzdem noch total lebendig und wild und crazy.
Durchaus.
Das ist ja
also trotzdem, sie macht auch ihren Job so super hier. Ja,
ja klar. Also. Ja, Gott sei Dank nimmt sie kein Ritalin. Stell mal vor, nachher wäre sie noch eingeschläfert. So wie ich immer, wenn ich mein Ritalin nehme. Was ich im Übrigen heute Morgen vergessen habe, was zu einem Redeschwall führen könnte.
Ich gehe mal kurz. Ich komme in der Stunde wieder.
Ja, möglicherweise. Ich werde mich beherrschen. Ich habe ja Strategien gelernt.
Guck mal. Wie ist denn deine Strategie, wenn es darum geht, Spendengeld also verteilen oder dich zu orientieren an, keine Ahnung, welchen Leitplanken du dich so orientierst, um dann, wenn du das möchtest, dann vielleicht einfach tätig zu werden. Ganz schön schwierig, ganz schön viel Informationen im Netz, auf Online-Plattformen, nicht nur bei Insta und TikTok und Co., sondern einfach auch teilweise ja auch Medien mit involviert, in Blogs, wo auch immer. Teilweise werden die Organisationen ja auch ganz gut durch SEO gefunden. Also es ist schon ambitioniert. Jetzt bin ich gespannt, wie du so grundsätzlich agierst und wie du aussuchst.
Ich finde es ja tatsächlich auch echt schwierig, ne, weil die Euros, die wir da abgeben, die haben uns ja hart erarbeitet. Die geben wir ja natürlich liebend gerne ab, aber man will schon, dass das genauso damit umgegangen wird, wie man sich das denkt, weil dafür hat man ja zu wenig von diesen Euros, dass man die verschwendet an irgendeinen Verein, wo du am nachher denkst, das ist irgendeine Organ. Also was ich immer ganz fürchterlich finde, ist die Vorstellung, dass die sich selbst verwalten. Das habe ich ganz oft die Angst bei ganz großen Organisationen. Denke ich mir immer so mit ihren ganz, also zum Beispiel, kleines Beispiel aus dem Menschenbereich. Ich habe jahrelang für einen Verein gespendet, der sich um Kindeswohl kümmert. Mhm. Und die haben mir jeden Monat so Briefe geschickt, da waren dann so Armbändchen drin oder Kulis und ganz viele Flyer und so. Und ich dachte so, boah, wenn du das ganze Geld für die Produktion, den Versand und irgendjemand hat das ja auch gefertigt und abgepackt. Und wenn die ganze Kohle jetzt einfach mal in die Sache geflossen wäre und ich will weder das Armbändchen haben, noch den Kuli, noch das Foto oder was da immer alles so drin war in diesen Umschlägen. Das war für mich ein Grund, da nicht mehr hinzuspenden. Weil ich mir gedacht habe, ich gebe doch mein Geld nicht ab, um dann zu sehen, dass von dem Geld irgendwie Flyer gedruckt werden. die aber nicht genutzt werden, um neue Leute zu holen, sondern um die Leute, die spenden, damit zu versorgen mit irgendwelchen kleinen Goodies. So, also mal abgesehen von dem ökologischen Gedanken, der ja ist ja völlig überflüssig, der ganze Schrott, will ich ja nicht irgendwohin Geld spenden, wo ich dann weiß, dass die davon Sachen produzieren lassen, um sie dann wieder zu verschicken. Ich möchte ja, dass das Geld investiert wird in Nahrung, Schulbildung, was weiß ich, Brunnenbau, keine Ahnung was, aber auf keinen Fall in irgendwelche Goodies, die wieder an mich zurückkommen. Das ist so etwas, das mag ich. Also deswegen habe ich irgendwie so eine Scheu, bei sehr großen Organisationen zu spenden, weil ich das Gefühl habe, dass viel Geld, was man dahin spendet, gar nicht in die Sache fließt, sondern in Mitarbeitende, ja, in hier irgendwelches Material, Ausstellungen, die hier rumlaufen. Die Leute müssen ja auch bezahlt werden und so. Deswegen halte ich mich persönlich davon fern, weil ich wirklich will, dass jeder meiner Euros 100% in die Sache geht. Und bei kleinen Vereinen, glaube ich, ist das eher der Fall. Die ganzen Leute, die da was tun für, sind Ehrenamtler. Außer die Tierärzte vor Ort. Wobei die, auch die oftmals zu einem sehr kleinen Kurs den Verein, also dann ist das so wie so eine Spende wiederum vom Tierarzt, der dann sagt, ich gebe hier Sonderpreise für Kastrationen oder für die Behandlungen und es wird dann günstiger. Aber das ist so das Einzige, oder der Futtermittelhersteller, der spendet vielleicht auch für ein kleines Geld dann sein Futter oder so, ne? Aber ansonsten bin ich mir fast sicher, dass das halt investiert wird in die Tiere direkt, ne? Also dass man die rumfährt, dass man die versorgt, dass man die, auch diese Menschen, die dort vor Ort in den Sheltern, also bei dem Verein zum Beispiel, für den ich spende, weiß ich, dass die Frau, die das tut, ehrenamtlich das macht. Die geht ganz normal arbeiten und hat halt dann ihre 50 Hunde dann in ihrem eigenen Hinterhof rumlaufen oder wo. Und am Nachmittag, wenn die von der Arbeit kommt, setzt sie sich in ein kleines Auto, was von dem Verein instand gehalten wird, damit sie halt mit den Futtersäcken rumfahren kann an die verschiedenen Futterstellen, damit sie mit den Tieren zum Tierarzt kann und so weiter. Das bezahlt der Verein. Das heißt also, Überführungskosten, die Versorgung von den Tieren auf der Straße, so Kastrationsaktionen, ne, wo die Tierärzte bezahlt werden, das wird von dem Verein finanziert und das finde ich richtig großartig und genau so denke ich mir das auch. Und jetzt ist es halt so, dass du herausfinden musst, welcher Verein wie arbeitet und was ist dir wichtig persönlich. Ich habe mich jetzt für Verein, ich spende bei mehreren Vereinen und das sind alles Vereine, wo ich toll finde, dass die auch Aufklärungsarbeit vor Ort machen. Das heißt, die gehen in Schulen, die gehen in die Bevölkerung, versuchen da die Menschen zu sensibilisieren für die Tiere, für das Wesen der Tiere, für emotionale Welt der Tiere. Also ein bisschen so eine Zusammenführung, ne? Wir müssen die nicht treten und quälen die Tiere. Die haben auch Gefühle. So ein bisschen, wo man sich so denkt, das ist ja auch eins der Hauptprobleme, ist ja Bildung auch, ne? Und wenn da ein Verein sich aktiv stark macht für dann die ganze Kastrationsaktion, das ist halt im Auslandstierschutz super wichtig. Nicht nur die Vermittlung der Tiere, also heißt Tiere irgendwo herholen, in gesundheitlich wieder in Ordnung bringen und dann nach Deutschland vermitteln, sondern einfach auch jedes Tier, was du kriegen kannst, dir zu schnappen und zu kastrieren. Oh, dein Hahn.
Der steht vorm Fenster und möchte rein. Es ist ihm zu kalt.
Sag mal, was ist denn bei dir los?
Das ist
Leute,
ist Louis.
Ihr habt jetzt ganz live. Also, es ist gar nicht so früh. Was ist mit dem Louis los? So kräht er denn jetzt?
Ja, immer wenn Gefahr ist. Also wenn eines von seinen Mädels irgendwie in Gefahr ist und ich sehe Fido, der da auch irgendwo rumsitzt und wieder so buh macht. Mhm. Und ich vermute mal, dass Louis fand es nicht so super.
Louis, also, ein cooler Name auch für einen Hahn.
Louis, ja, aber er hat eine behinderte, ein behindertes Huhn, das hat nur noch ein Auge. Das war entzündet und ist jetzt abgeheilt, aber es guckt immer nur mit einem Auge. Das heißt, es dreht den Kopf immer so ein bisschen so und sieht nur auf einem Auge. Und das findet er spannend und besonders beschützenswert und ich sehe sie. Oh, Lisbeth süß.
Dann ist der wahrscheinlich gerade voll im Job.
Ja, voll. Lisbeth läuft auch da rum. Also,
Live-Hühner-Podcast durch Mike.
Genau, also der nächste Podcast.
Worauf ich aber noch hinaus wollte, ist halt, dass diese Sachen, dass vor Ort halt gearbeitet wird, ohne direkt, dass man sieht, jetzt wird ein Hund so gefüttert und verwahrt und wieder vermittelt oder so, sondern es ist halt darüber hinaus ganz wichtig vor Ort in diesen Städten. Die sind ja meistens irgendwo in einer Stadt ansässig und kümmern sich dann eben um die Region oder sogar nur um einen Stadtteil, in dem sie da sind. Und dann werden da die Tiere durchkastriert, um einfach diese maximale Fortpflanzung einzudämmen. Es werden besonders kranke Tiere medizinisch versorgt. Es werden Welpen versucht, frühzeitig aus diesem Sumpf rauszuholen und dann schnellstmöglich am besten über die Landesgrenze zu bringen. Und das sind halt so Sachen, die ich toll und wichtig finde. Und deswegen entscheide ich mich dann für die Vereine, die so arbeiten, weil ich persönlich das so schön finde. Und versuche dann auch Kontakt zu dem Verein aufzubauen. Also mit denen, also Fragen zu stellen, und wenn die vernünftig beantwortet werden, ist das ja schon mal ganz toll. Weil es gibt ja genug Vereine, die rufen irgendwie auf, oder ich habe jetzt einen, der schreibt mich halt ständig an. Und das macht mich so mega aggressiv. Der schreibt mich immer wieder an und mit so ganz schrecklichen Tierquäler-Videos, also so, wo das Tier Qualen leidet, also nicht, wo er das Tier gequält wird von jemandem. Und also wenn du jetzt was spendest, wenn du einen Aufruf machst, wenn du das, dann können wir dem Tier helfen. Und natürlich berühren die einen an einem ganz wunden Punkt, ne? Weil man sieht dann dieses leidende Tier und denkt sich, boah, jetzt, ich könnte jetzt mit meinem Geld irgendwie vielleicht diesem Tier helfen. Das ist natürlich völlig absurd. Also ich gehe davon aus, dass, wenn ich da was spende, dieses Tier niemals irgendwie versorgt werden würde. Und ich habe sogar das Gefühl, und weil da ist überhaupt kein Background. Der ganze Internetauftritt von diesem Verein, Mann, der mich da anschreibt, schreit nach Betrug. Und ich bin mir noch nicht mal sicher, ob der nicht das Tier in diesen Zustand gebracht hat, um es dann filmen zu können, um dann Spendengelder abgreifen zu können. Weil das ist ja eine bekannte Betrugsmasche, die jetzt im Moment total in ist auf Social Media, dass Tiere aktiv gequält oder verletzt werden, um dann die Genesung oder Schutz, ich rette das Tier, um entweder Kohle abzugreifen bei den Leuten oder Klicks zu generieren. Na, also man muss halt höllisch aufpassen, dass man nicht dadurch, dass man solchen Leuten folgt, dann auch noch Tierwohl gefährdet.
Ja, deshalb, es gibt ja immer so neuralgische Punkte, an denen bei mir jedenfalls das Internet endet. Und ich glaube, es ist auch wichtig, dass man sich da so ein bisschen selbst sortiert, weil es gibt eine ganz krasse Statistik, wenn du so siehst, wenn du diese Kurve nimmst aus den 30er Jahren bis hin in die Neuzeit, also jetzt, wie sich das Verhalten der Menschen geändert hat in Sachen Zeitmanagement. Womit verbringen wir unsere Zeit? Und sehr, sehr lange war das Thema Freundschaft ganz oben. Also die meiste Zeit wurde mit dem Pflegen von Freundschaften verbracht. Und exakt mit der Einführung des Internets, was ja früher noch, also in den 90ern, als es losging, mit Modems und so weiter passierte, da siehst du, wie diese Kurve plötzlich anders wird. Und das Thema Freundschaft ist jetzt sehr weit unten im Ranking, ich glaube auf Platz 9 oder 10. Bei 80% ist das Thema online ganz weit oben. Und das kannst du, dieser Switch findet statt mit Einzug des Internets. Was bedeutet das? Es bedeutet, dass wenn man so eine Statistik, und ich, also für mich ist es so, ich brauche solche Zahlen dann ab und zu mal, einfach mal, um mal mich selbst zu reflektieren und zu fragen, sag mal, geht's dir noch gut eigentlich? Du bist ja voll drin in dieser Falle. Und wenn du mit Freunden kommunizierst, dann kommunizierst du teilweise eben einfach auch nochmal online, nämlich über WhatsApp oder was auch immer, Sprachnachrichten und so weiter, anstatt dass man sich verrückt mal sieht, so wie du zum Beispiel dann einfach in Müll landest mit Pizza und mit Kackbeuteln. Und bei mir ist es so, dass ich dann irgendwie, ja, keine Ahnung, zu einem Freund von mir fahre, irgendwo im Siebengebirge und vorm Kamin endlich mal wieder sitze. Und warum sage ich das? Weil ich für mich zumindest entschieden habe, dass es auf der einen Seite natürlich die Wahrheit ist, dass wir das Internet nicht abschalten können, dass soziale Medien und alles, was man damit zu tun hat, also selbst Podcasts logischerweise gehören dazu, auch nutzen, sie auch gerne nutzen, das auch soll. Es ist überhaupt gar keine Frage. Und ich glaube, du nutzt es gerne, ich nutze es gerne, so wie Millionen da draußen eben auch. Und es ist auch völlig okay und auch gut so. Aber es gibt eben so Punkte, wo ich dann glaube, hier schalte ich das Internet aus. Also zumindest bildlich. Und kümmere mich dann live darum. Und das ist zum Beispiel bei allem, was mit Spenden zu tun hat oder mit Ehrenamt oder mit Dingen, die ich einfach so machen möchte. Und das war immer schon so, auch beim Thema Tierschutz. Ich habe nie irgendwas unterstützt, was ich nicht vorher gesehen habe. Und ja, da hilft mir so ein bisschen vielleicht meine journalistische Vergangenheit, dass man vielleicht einfach auch da gezielter nochmal hinguckt und auch hinter die Kulissen nochmal guckt und das nochmal überprüft. Gar nicht im Sinne von, ich spioniere jemanden aus, sondern einfach, dass ich einen Überblick verschafft. Und ich will es dann schon auch wissen, wie zum Beispiel ist denn die Verhältnismäßigkeit zwischen administrativen Budget, das man braucht, was aus Spenden generiert wird. Und was fließt denn dann am Ende wirklich dann irgendwie ins Hundewohl rein und in die ganze Struktur, die es braucht, um ein Tierheim, um Shelter, was auch immer, auch am Leben zu halten. Und die Zahlen möchte ich einigermaßen transparent auch gerne sehen, weil was bringt es mir denn, wenn 70% der Spendengelder in Pacht, in Mitarbeiter, in keine Ahnung was gesteckt wird, wo du dir so denkst, dafür ist es jetzt aber auch tatsächlich nicht gemacht und die Verhältnismäßigkeit stimmt dann eben auch nicht mehr. So, und das Entscheidendste eigentlich ist, neben all den Parametern, dass es den Tieren da gut geht. Und ich musste sehen, dass es den Tieren gut geht, dass sie, also im Rahmen der Möglichkeiten, ja, weil wir sind uns klar, wir reden von Tierschutz, wir sind uns klar, kein Hund endet oder lebt dort unbedingt, weil er da gerne leben möchte. Aber trotzdem, wie gehen die mit den Hunden um? Wie fördern sie sie? Was passiert auf der Strecke bis zur Vermittlung? Wie läuft die Vermittlung ab? Das ist ja immer auch total unterschiedlich und das mag ich mir schon gerne angucken. Und da gibt es keinen Unterschied, ob ich jetzt eine Kinderorganisation unterstütze, ob ich den Naturschutzbund unterstütze oder wie auch immer. Ich denke auch, es ist nicht unbedingt gesagt, dass nur weil es eine große Organisation ist, dass das auch immer easy läuft. Also wir wissen von UNICEF und wir wissen von anderen Organisationen, wie viel Schindluder getrieben wurde mit Spendengeldern. Also das bedeutet, dass das nicht nur, weil jemand gut kommuniziert, das heißt, ständig irgendwelche Flyer, Reportings, Heftchen und so weiter durch die Gegend schickt, heißt es ja immer noch nicht, dass hinter den Kulissen Scheiße läuft. Also ich glaube auch immer, soweit es möglich ist, sich einen Überblick zu verschaffen und zu gucken und sich reinzuspüren, ist das jetzt cool hier, ist das gut hier, kann ich hier, ohne ein schlechtes Gewissen zu haben, eine bestimmte Summe hinterlegen oder nicht, ist immer eine gute Idee. Und ich glaube, wir sind alle durchaus in der Lage, in uns reinzuhören und uns Dinge anzugucken und um dann zu entscheiden, ist das hier der richtige Platz, weil ganz ehrlich, du hast die Ressourcen ja angesprochen, wir werden nicht endlos Geld zur Verfügung haben als Otto-Normalverbraucher. Und dann ist es doch auch gar kein Problem, sich mal das ein oder andere anzugucken. Man muss ja auch nicht irgendwie alles Mögliche überall mal 10 Cent irgendwie verteilen, damit man möglichst viele Organisationen erreicht. Es reicht ja dann auch, wenn man sich für eine entscheidet. Das ist schon mehr als genug, viel mehr als andere machen. Und dann ist es vielleicht auch ganz schön, das zu verknüpfen. Also wenn es ein Tierschutz im Ausland ist, ja, aber wenn die offen sind, und das finde ich übrigens schon einen wesentlichen Indikator, sind die offen für Besuche? Heißt nicht, dass man jetzt hier irgendwie einen Spendentourismus aufmachen muss, aber dass man da grundsätzlich die Möglichkeit hat, vielleicht mal hinzufahren. Ja, dann fahr doch mal nach Portugal, dann fahr doch mal nach Griechenland, dann fahr doch mal nach Rumänien, dann fahr doch mal, das sind alles tolle Länder, steigenderweise, also kann man auch ganz gut verknüpfen. Und der Weg lohnt sich vielleicht immer, weil eventuell überlegt man sich ja dann auch vielleicht von dort mal irgendwann einen Hund zu adoptieren. Und dann hat man dann einfach schon mal einen größeren Überblick. Also man kann vieles miteinander verknüpfen und hat dann hinterher einfach den besseren Eindruck. Du bist noch ein wenig stumm, aber du wirst gleich lauter werden.
Entschuldigung, ich habe mich noch auf Mute gehabt. Ich wollte nicht, dass ihr das hört, wie ich trinke. Ich finde die Idee grundsätzlich gut, dass man irgendwie hinfährt und sich das mal anschaut. Das ist, ich weiß halt nicht, wenn ich mir vorstelle, die müssten jetzt ganz viele Leute vor Ort auch noch verarzten. Und ne, eigentlich sind die ja damit beschäftigt, Tiere zu versorgen. Also ich kann mir vorstellen, dass die Ressourcen da schnell knapp sind. Vor allem unter dem Aspekt, dass die Menschen vor Ort auch oft gar nicht bezahlt werden. Aber ich glaube, wenn das vereinzelt passiert, ist das sicherlich total okay. Was ich halt super finde, ist, dass beispielsweise bei den Vereinen, die ich habe, wie gesagt, ich bin richtig verankert in bestimmten Vereinen, weil ich da das Gefühl habe, dass das genau so authentisch läuft, wie man das wahrnimmt. Die fahren halt selber super oft hin und dokumentieren das. Also die deutschen Tierschützer, die hier diese ganze Vermittlung, Social Media, Finanzierungssache regeln, ehrenamtlich, die setzen sich halt auch einmal im Jahr zu zweit oder zu dritt in Flugzeug und fliegen halt hin. Und man sieht halt, wie sie vor Ort einmal alles zeigen, wie es da aussieht, mit den Leuten sich unterhalten, die dort arbeiten, die oftmals ja auch sprachlich sonst nie zur Geltung kommen, ne? Also bei den Videos zum Beispiel, die man so bekommt, ich habe ja immer Patenhunde, was ich im Übrigen auch nochmal ansprechen wollte, das ist auch eine ganz tolle Möglichkeit, einen richtigen Connect zu der Sache zu bekommen. Dann bekomme ich zum Beispiel ganz regelmäßig Videos von den Hunden, die ich finanziere, ne? Und dann sieht und hört man ja auch, wie die Menschen mit den Tieren umgehen und das filmen. Und die machen extra diese Videos für die Paten, ne? Das heißt also, da geht die Frau, die den ganzen Nachmittag da Hundekacker wegmacht und die Tierarztbesuche regelt und Hunde füttert, jetzt noch mit ihrem Handy los und macht noch von den Hunden regelmäßig mal Videos, damit die Paten in Deutschland sehen, wie es dem Hund geht, wie der sich entwickelt. Blablabla. Und dann hörst du halt auch, wie die mit den Hunden spricht. Das ist halt total landestypisch. Der Rumäne hat einen speziellen eigenen Umgang zum Beispiel mit einem Hund. Das ist anders als in Griechenland, das ist anders als in Italien, was ja viel mit der Kultur vielleicht auch zu tun hat. Und dann hörst du, wie die mit der Stimme reden und dann siehst du auch, wie die Hunde, die immer alle anspringen und das für die total okay ist. Und dann fragst du dich auch nicht mehr, warum die Rumänen immer, wenn sie hier ankommen, alle anspringen. Ne, das ist, also es ist irgendwie super authentisch und schön. Ne? Also es ist so eine gute Art, irgendwie eine Verbindung zu den Menschen vor Ort aufzubauen, zu sehen, wie die arbeiten. Auf der anderen Seite natürlich ist das wahrscheinlich viel umsetzbarer, einfach mal ein Video für die zu machen, als jetzt noch irgendwie einen Deutschen hier zu empfangen und selber können die kaum Englisch, ne? Also von daher, dass ich glaube, die sind wahrscheinlich am Ende für alles offen, was der Sache dient. Aber da gibt es halt echt inzwischen ganz gut. Und da ist es natürlich auch, das haben wir dem Internet wiederum zu verdanken. Nicht darüber, also ich habe zum Beispiel aktuell, ich glaube, 3 Patenhunde und ich bekomme einfach regelmäßig so Updates. Ne, das ist hier dein Patenhund so und so. Schau mal, wie der sich jetzt macht. Und es sieht gut aus. Wir haben Interessenten und vielleicht ist der nächsten Monat dann Ausreise fertig. Willst du danach direkt den nächsten Patenhund haben? Ja. Okay, dann melden wir uns dann, wenn das soweit ist. Und dann kriegst du dann halt vielleicht ein Update. Ja, okay, mit der Vermittlung, das hat geklappt. Der reist am so und so vielten aus und du wirst wirklich. Und dann bekomme ich nachher noch ein Foto von dem Hund, wie der im deutschen Wohnzimmer liegt. Weißt du, das fühlt sich total gut an.
Ja, das ist aber richtig gut, ja.
Ja, das ist Pan.
Das ist Pan.
Das ist Pan. Also ich werde nicht müde, den Verein hochzuloben. Ne? Da habe ich ja Mika und Ronja auch her. Das ist eine wirklich saubere Tierschutzarbeit. Wirklich eine ganz saubere Tierschutzarbeit. Und du kannst immer mit denen in Kontakt treten. Die antworten dir, die bemühen sich. Das ist alles ehrenamtlich. Es gibt Sommerfeste. Die gehen auf so Frühlingsmarkt und so weiter verkaufen. Weil man kann ja auch Sachen dorthin spenden. Also ja, beispielsweise, weiß ich nicht, Halsbänder oder so. Und dann, wenn die damit nichts anfangen können vor Ort oder so, dann werden die das verkaufen, zu Geld machen und wieder investieren in ihre Projekte. Du kannst jederzeit mit denen in Kontakt treten, die daten dich ab. Wenn du einen Hund adoptierst, gibt's erstmal natürlich die Vorkontrolle und dann gibt es einen Abend mit der Lisa, die ja auch alle schon kennen aus dem Verein, die ja Hundetrainerin ist. Und die bereitet die Leute vor. Wie wird sich der Hund vielleicht verhalten? Wie sichern wir den Hund richtig? Wie viel Zeit braucht er zum Ankommen? Was sollen wir dem Hund zumuten? Was nicht? Also eine wirklich gute Vorabberatung auch für den Adoptanten. Dann wird der Verein, hört immer wieder nach. Wie läuft's mit dem Ankommen? Gibt's irgendwas? Braucht ihr Unterstützung und so weiter? Also du bist nicht allein. Ne? Dieser Verein ist total stabil und gibt dir auch, ob du jetzt Adoptant bist oder nur jemand bist, so wie ich jetzt, der einfach dahin Geld spendet oder Patentiere hat, du fühlst dich immer total betreut, ne? Also die lassen keine Fragen offen, die stehen immer Rede und Antwort. Und bei Social Media wirst du nie Videos sehen von irgendeinem verblutenden, sterbenden Tier. Die zeigen dir nicht krasses Elend. Die stellen dir einfach völlig objektiv die Tiere vor. Dass das alles ungeil ist da hinten, das weiß man auch. Die kokettieren aber nicht mit dem Leid der Tiere. Und das finde ich eigentlich ganz cool.
Ja, das ist in der Tat gut, vor allen Dingen deshalb, weil dadurch ja auch das Unübersichtliche passiert, ne? Dadurch, dass irgendwie jeder Tierschutzverein mit Fotos arbeitet, wo leidende Tiere drauf sind oder zumindest mal gucken die Hunde alle traurig oder sind dementsprechend aufgenommen und so weiter. Und das mag ja auch ein Stilmittel sein, das irgendwo legitim ist, weil wir natürlich auch irgendwo gucken müssen, dass wir Aufmerksamkeit schaffen können. Und die Hunde sollen ja auch vermittelt werden, also irgendwie brauchst du ja auch einen Hook. Aber es kann ja durchaus auch sein, dass man wirklich einfach beschreibt, wie die Arbeit funktioniert und dass man auch vielleicht einfach Videos postet, wo mehrere Hunde irgendwie sind und wie mit denen gearbeitet wird im Tierheim und so weiter. Das muss ja nicht immer so dieses populistische, plakative sein, sondern da gibt es ja so viele Möglichkeiten inzwischen, einfach auch die Techniken. Ich meine, da sind wir dann wieder beim Thema Social Media. Also es gibt wirklich so viele gute Möglichkeiten, Content zu produzieren, der eben nicht im typischen Sinne immer wieder aufgezogen wird. Und auf der anderen Seite, ja, du hast es richtig gesagt. Ich glaube, es ist natürlich so, dass es nicht cool ist, wenn du den Spendentourismus ankurbelst und alles fährt plötzlich Vogelwild in irgendwelche Tierheime, am besten noch unangekündigt. Und da stehen dann irgendwie, kannst du dann Karten ausgeben und brauchst eigene Mitarbeiter, die auch wieder Budget fressen, damit überhaupt dieser Tourismus dann beruhigt werden kann. Oder auf der anderen Seite glaube ich schon, dass die ich kenne, auch offen sind, weil sie natürlich auch wissen, also wer macht sich schon wirklich dann von Deutschland auf den Weg, um irgendwo in die Abruzzen zu fahren, um sich dann da anzugucken, wie es da aussieht. Also ich hätte es ja auch nicht gemacht, wenn ich das Band ja nicht aus dieser miesen Wetterlage rausgeholt hätte und noch ein paar Puppies mitgenommen habe. Aber ja, da bin ich drauf gekommen, als ich es gemacht habe, weil es ist was anderes, wenn man dann die Lage vor Ort sieht. Es fühlt sich einfach anders an. Und es ist ja auch so, wenn wir uns dann für ein Tier entscheiden, da geht es dann nicht ums Thema Spenden, sondern es ist für ein Tier entscheiden, dann ist es ja auch was eine Entscheidung im besten Fall ist für 10, 12, 13, 14, 15 Jahre. Also einen langen Zeitraum. Und dann finde ich es immer auch ganz cool, wenn man dann auch die Möglichkeit hat, genau hinzugucken, wo kommt das denn eigentlich her, dieses Tier? Was für Bedingungen sind das da und wie hat sich so ein Hund vielleicht auch vor Ort verhalten? Und das hat mir zumindest immer sehr, sehr, sehr gut getan, weil ich so ein bisschen wusste, dass was da auf mich zukommt. Bis in einem Fall, also es gab auch einen Fall, wo sich der Hund total anders verhalten hat als dann zum Schluss zu Hause, aber wirklich komplett gegensätzlich. Aber bei Spenden bin ich immer so, es geht mir zum Beispiel auch bei dem NABU, beim NABU so, da habe ich dann irgendwann gedacht so, boah, Leute, vielleicht ist die Organisation dann einfach auch zu groß. Ich glaube, das ist auch nochmal ein wesentlicher Punkt. Manchmal macht es gar nicht Sinn, wenn man bei den Riesenorganisationen mitmacht, sondern sich wirklich dann einfach kleine, feine Organisationen anguckt, die mit viel Liebe daran gehen. Je nach Gusto, das muss natürlich jeder für sich selbst entscheiden. Mhm. Ich für mich habe gemerkt, bei den großen Organisationen ist einfach so ein Riesenwasserkopf und das ist ja auch normal, der muss halt auch bezahlt werden. Und bei den großen NGOs, da ist das halt einfach normal, einfach auch Usus. Ja, selbst Peter, die haben alleine einen Kommunikationsetat, der exorbitant hoch ist und groß ist, sodass du natürlich dann auch die Frage stellen musst, steht das im Verhältnis?
Ich weiß auch nicht. Ich muss sagen, ich bin da sehr kritisch, auch dieser Arbeit gegenüber, auch bei Peter zum Beispiel. Ich meine, das ist ja immer alles schwierig zu bewerten, weil man steckt nicht wirklich oder man steigt nicht wirklich dahinter. Dafür bin ich auch echt nicht genug im Thema, um da das zu bewerten, ob das gut oder falsch ist. Aber subjektiv empfinde ich das so, dass ich denke, diese ganz großen Vereine, das ist mir viel zu undurchsichtig.
Ja, ja.
Und ich weiß überhaupt nicht wirklich, wo dieses Geld hingeht. Und dann frage ich mich immer, wenn man jetzt dieses ganze Geld, was in diese ganz großen Vereine spendet, wenn man die auf die vielen, vielen kleinen Vereine, die vor Ort echt super stark aktiv werden. Also wenn ich darüber nachdenke, wie bei vielen Vereinen oder bei vielen privaten kleinen Sheltern in Rumänien der Winter aussieht, da wird mir speiübel. Die brauchen Decken, die brauchen Futter, die brauchen Dächer damit die Hunde irgendwo halbwegs trocken liegen. Ja, und auf der anderen Seite kriegst du dann irgendwelche kleinen Giveaways von Peter oder so. Das fühlt sich für mich falsch an. Und deswegen denke ich mir halt, nee, dann gebe ich wirklich jeden meiner Euros auch genau dorthin, weil ich auch weiß und sehe und mitbekomme und spüre und reden kann mit den Menschen und sehe, dass mein Geld wirklich investiert wird. Und deswegen kämpfen die auch um jeden Euro und machen immer wieder Aufrufe, weil sie dürfen nicht in Vergessenheit geraten. Man muss halt, also wo wir jetzt wieder auf diese Videos zu sprechen kommen, also wenn wir jetzt wieder bei Pan zurück zu Pan gehen, zu meinem Lieblingsverein. Bei Pan ist es halt so, dass die sehr wohl auch mal Hunde filmen oder fotografieren vor Ort. Und dann siehst du ja auch, es ist ja desolat. Die sitzen ja da irgendwie eben direkt, die Hunde. Natürlich brauchen die Hilfe und Unterstützung. Das ist ganz klar. Aber es ist jetzt auch nicht dieses, oh guck, da ist der sterbende Hund in irgendeiner Ecke und dem gucken noch die gebrochenen Knochen aus dem Leib. Und den können wir jetzt retten, wenn du ganz viel Geld spendest. Das finde ich halt so, als würde man eine Sensation aus diesem Leid machen. Und das finde ich, fühlt sich falsch an. Und sowas würde zum Beispiel ein Verein wie Paar niemals tun. Das ganz normale Film des Alltags der Tiere dort reicht völlig aus. Wenn die Fotos von Hunden machen, wie sie die vorfinden in Bergen von Dreck und Müll, dann reicht das aus. Das Tier muss jetzt auch nicht noch verbluten halb. Na, also dass es denen nicht gut geht und die Unterstützung brauchen, ist glasklar. Ohne dass man ein Riesending draus macht oder noch den Fokus auf ein besonders schweres Leid oder starke Schmerzen oder so legt. Und das finde ich, gehört auch zur Seriosität eines Vereins. Dass man eben nicht irgendwie furchtbare Bilder zeigt, um einfach nur so viele Euros. Also es fühlt sich für mich irgendwie total strange an, wenn man das tut. Und falsch auch irgendwie. Und da habe ich lieber einen Verein, mit dem ich einfach super gut sprechen kann, mit dem ich mich austauschen kann. Und ja, ich bin mir auch sicher, dass wenn man mit dem Verein im guten Kontakt ist und wenn ich jetzt da sagen würde, ey, Leute, ich will da mal hinfahren, so was ich weiß Gott wirklich nicht will, weil ich komme mit 8000 Tieren wieder. Aber wenn ich auf die Idee käme, würden die bestimmt sagen, ja, wir kennen dich und wir wissen, dass du da irgendwie aktiv sein möchtest oder sowas oder du paar Mal hin, lass uns besprechen, wie das Sinn macht. Vielleicht kannst du noch ein paar Runde mit zurücknehmen. Dann organisieren wir uns da und arbeiten irgendwie da auch Hand in Hand. Das kann ich mir sehr wohl vorstellen, dass das da auch total möglich wäre. Aber sicherlich macht es Sinn, da auch einfach mit dem Verein zu sprechen und unter welchen Umständen man das macht. Und wie gesagt, die fahren ja selber irgendwie einmal im Jahr oder ein, zweimal im Jahr darunter. Und vielleicht kann man sich da auch einklinken und einfach mitkommen. Das kann ich mir schon vorstellen, dass die dafür offen sind. Aber es ist, glaube ich, auch nicht Usus. Und ich habe trotzdem das Gefühl, irgendwie Teil der ganzen Sache zu sein, weil ich einfach auch die ganze Zeit geupdatet werde. Man spricht mit mir, man kontaktiert mich, auch ungefragt. Ich habe da, wie gesagt, meine Patenhunde und dann bekomme ich einfach hier mal ein Video geschickt, da mal ein Foto, da geupdatet. Wir haben da jemanden, der ist angekommen in Deutschland. Schau mal, wie süß. Jetzt zuletzt hat mein Mann einem Hund einen Namen gegeben. Wie hat er sie nochmal genannt? Das war irgendwie ein ganz schräger Name. Und dann schrieben sie mir nur noch, wir haben nicht bedacht, wie schwer das für Rumänen ist, das auszusprechen. die tun sich, weil da bekam ich ein Video und man hörte, wie sie sich schwer tat, den Hund anzusprechen mit dem blöden Namen, den wir denen gegeben hatten. Also es war eigentlich, weißt du, wie ich meine? Man ist so total, man hat einen Draht zueinander.
Voll, also ich denke, dass das ist auch genau richtig und gut so. Ich denke mal manchmal, wir müssen gar nicht so weit fahren, wir müssen gar nicht so weit denken, sondern es gibt auch in jedem Umkreis gibt es ein Tierheim, in jedem, es gibt auch Tierschutz um uns rum, wo man mit Sicherheit einfach mal irgendwie kurz vorbeifahren kann oder so. Tierheime haben ihre Öffnungszeiten. Also das ist ja irgendwie, wenn man sich einen Termin geben lässt, dann denke ich, ist das gar kein Problem. Ich denke immer, dass es ja, wir Auslandstierschutz ist natürlich nochmal ein eigenes Thema und hat auch seinen besonderen Reiz. Und auf der anderen Seite wissen wir, dass die Tierheime hier auch voll sind und dass die Unterstützung brauchen. Wir wissen, wie es bei den Kommunen aussieht, wie wenig Geld da teilweise überhaupt grundsätzlich vorhanden ist. Jetzt haben wir hier immer noch im Vergleich immer noch eine Luxussituation. Trotzdem gibt es Tierheime, die ganz schön strugglen, das weiß ich auch. Und da auch ein Ehrenamt zu begleiten, manchmal ist es ja auch gar nicht so sehr immer die Monetarisierung, manchmal reicht es ja auch aus oder ist es auch schöner, dass man sich da einfach nur engagiert. Bedeutet, auch mit den Hunden spazieren geht, mit denen es geht oder dann einfach vor Ort einfach unterstützend Arme hochkrempelt und was macht. Also es muss ja nicht immer dann tatsächlich wirklich so diese Geldspende sein, sondern man kann ja auch Zeit spenden oder Engagement spenden oder wie auch immer. Und das, finde ich, kommt ja dann auch direkt an und ist manchmal auch direkt um die Ecke. Also ist auch ganz schön. Und ich weiß zum Beispiel auch von Familien, wo ganze Generationen irgendwie im Tierschutz um die Ecke aktiv waren, wo die Oma damit angefangen hat, die Mutter hat es weitergemacht und die Kinder machen es jetzt irgendwie auch weiter. Ob das Patenschaften sind oder ob das Spaziergänge sind oder ob das dann, wenn Urlaubszeit ist und auch mal die Leute, die im Tierheim arbeiten, auch mal Urlaub brauchen, dass man dann einfach so eine Vertretung macht. Also da gibt es, glaube ich, jede Menge Möglichkeiten, um da auch aktiv zu werden.
Man kann ja auch Sachspenden sammeln. Ne? Das ist ja auch etwas, was ein großer Punkt ist. Mhm. Da habe ich manchmal das Gefühl, dass die hier versinken in Decken und Handtüchern, während auf der anderen Seite im Auslandstierschutz das Mangelware ist. Da muss man halt gucken, wer braucht was. Und ich bin mir fast sicher, es gibt keine falsche Hilfe. Ne? Also du kannst eigentlich nicht viel falsch machen, außer du fällst hier auf so einen Internet-Trick rein. Und das ist etwas, was mich sehr beängstigt und zeigt, wie schlecht der Mensch sein kann, einem Tier Leid zuzufügen, um dann mit dem Leid Geld zu verdienen. Und das passiert aber da draußen. Das heißt, wir müssen echt vorsichtig sein, dass wir uns nicht von solchen Bildern catchen lassen und dann einfach so, oder irgendwelche, es müssen ja auch nicht Hunde sein, ne? Es gibt ja ausreichend andere Tiere, die da misshandelt werden, um sie dann zu retten, um dann Klicks oder Kohle zu generieren. Also echt aufpassen, Leute, da draußen sind viele schlechte Leute unterwegs und es sind noch viel mehr super gute Leute unterwegs, also pickt euch die richtigen raus. Und wie gesagt, jede Hilfe zählt, ob in Deutschland, in Rumänien, Italien oder sonst wo.
Ein besseres Schlusswort kann es nicht geben. Deshalb danke für heute, liebe Sarah, und euch da draußen viel Erfolg beim Aussuchen des richtigen Vereins, Organisationen, was auch immer. Oder wenn ihr Fragen habt, dann meldet euch einfach gerne auf unserem Insta-Kanal. Der will nicht nur spielen, da findet ihr uns und folgt uns, schreibt uns und schickt uns irgendwie Fragen, Anregungen, was auch immer euch anfällt.
Wir haben ja abschließend hier noch, übrigens müssen wir noch wir haben ja eine Frage gestellt diese Woche, lieber Mike. Wir haben vergessen, oder eigentlich hätte ich das gerne am Anfang der Folge gemacht, aber dann haben wir uns gleich festgequatscht zum Thema Ritalin, ne? Da war die Aufmerksamkeit so lala bei mir.
Gut, ist meine Schuld, danke.
das hab ich ja überhaupt nicht gesagt. Also ich habe gefragt bei Instagram. Wenn ich ein Hund wäre, wäre mir am wichtigsten ... Und als Antwortmöglichkeiten gab es einen Job zu haben, Streicheleinheiten, viel Fressi abgreifen oder lange Spaziergänge. Was denkst du, was haben die Menschen geantwortet?
Streicheleinheiten.
Hättest du das gesagt?
Ja.
Mike. Okay, aber es ist immerhin auf Platz 2, aber nur mit 22%, denn absolut die Hälfte der Leute hat gesagt, lange Spaziergänge. Lange Spaziergänge mit 49%. So, und dann, und der verloren hat viel Fressi abgreifen. Also die Leute sind alle nicht verfressen. Also ich weiß nicht. Das ist natürlich alles sehr rasseabhängig. Ne? Was für ein Hund wärst du? Was für eine Hunderasse wärst du? Das können wir mal als nächste Frage stellen. Aber was ich geil finde, ist halt lange Spaziergänge. Weil das habe ich auch total, hätte ich genauso beantwortet. Weil wenn ich mir vorstelle, ich wäre ein Hund und ich könnte mir ich dürfte jetzt eine Sache aussuchen, die mir erfüllt wird, dann wäre es auf jeden Fall immer ein langer Spaziergang.
Es liegt daran, dass Bilbo an meinen Füßen liegt und ihr wollt da draußen nicht wissen, was passiert, wenn du nicht der Aufforderung nachkommst und weiter streichelst. Du hast immer diese Pfote direkt wieder auf dir und mach weiter, es ist nicht genug. Und wenn du spazieren gehst, dann sagst du, hey, halbe Stunde ist völlig okay, kannst du wieder streicheln. So ist Bilbo. Und hätte ich jetzt Pelle auf meinen Füßen, wäre ich wahrscheinlich auch einer von den über 50% gewesen. Und sagen, ja, let's go, 3 Stunden, kein Problem.
Ja, ich glaube auch. Also es hängt halt vom Hund ab, der man ist dann. Aber den sucht sich ja jeder selber aus. Also ich war auf jeden Fall ein Hund, der gerne lange Spaziergänge machen würde. Und du wärst halt eben dann so ein Bilbo-Typ. Obwohl, du bist doch hier der Jogging-König. Also das freut mich jetzt, dass du das mit den Spaziergängen nicht geantwortet hast, Herr Kleis. Was ist denn da los?
Naja, es ist auch meine andere Seite. Aber das darf nicht.
Das ist die sanfte davon. Seite des Herrn Kleis.
Ja. Das ist so. Ja. Ach, bevor wir jetzt hier den Deep Dive machen, wünsche ich dir einen schönen Tag. Wir hören uns nächste Woche wieder am Dienstag.
Danke für heute, Mike. Bis nächste
Danke
Woche.
Dir. Bis dann.
Der will nicht nur spielen. Der Hunde-Podcast mit
Sarah Novak
und Mike Kleis.